Herzlich willkommen zu Phoenix Persönlich. Mein heutiger Gast ist einer der führenden journalistischen Beobachter des Landes. Als Autor, als Podcaster, als jahrzehntelanger Talkmoderator und vor allem als Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Herzlich willkommen, Giovanni Di Lorenzo.
Vielen Dank.
Herzlich willkommen bei Phoenix und gleichzeitig sind wir bei Ihnen zu Gast in dem Büro.
Willkommen.
Vielen Dank, dem Büro der Zeit. Und wenn man sich hier umschaut, die Wände, die Decke, die Zeit ist omnipräsent auf eine doppelte Art. Also einerseits Ihre Zeitung und andererseits auch die vergangene Zeit. Warum haben Sie sich für diese Präsenz der Zeit entschieden?
Das ist einfach so geworden. Ich gebe zu, es ist so eine Mischung aus Museum und Kinderzimmer, wo ich die Dinge behalten habe, die mir besonders am Herzen liegen. Und dazu gehören natürlich die vielen Titel, die ich mitgestalten durfte oder über die ich mitentscheiden durfte in den vergangenen 22,5 Jahren. Und da haben wir überall die Bilder jetzt als Galerie aufgehängt.
Aber die Zeit hat ja eine doppelte Bedeutung.
Ja, ich wollte sie ja auch ein bisschen festhalten. Ja? Also wenn ich jetzt zurückdenke und sage, Mensch, das war schon 22,5 Jahren, irgendwie der Versuch, der, ich gebe zu, dekorative, aber hilflose Versuch, die Zeit festzuhalten.
Auch als Leistungsschau?
Nein, so denke ich nie.
Wenn man sich das mal genauer anschaut, da ist ja noch Platz für einige Jahre, wenn man es hochrechnet. Wie korrespondiert das mit Ihrer Lebensplanung?
Also erstmal muss ich gestehen, dass eine ganze Reihe von Titeln fehlen. Also wir hatten in letzter Zeit nicht die Energie und die Zeit, alles, was bislang noch nicht hängt, da festzutackern. Und ich habe eigentlich gesagt, wenn die Decke voll ist, dann gehe ich auch. Und ich glaube, so wahnsinnig viel Platz ist ja auch nicht mehr da.
Okay, also wenn man es hochrechnet, sind es aber noch ein paar Jahre dann.
Also ich habe ja natürlich, ich habe ja noch einen Vertrag und ansonsten das entscheiden die Verleger und der liebe Gott.
Es gibt ja eine Tradition hier im Haus, der langjährige Herausgeber, der ist geblieben, bis der liebe Gott ihn geholt hat.
Oh je, also dazu muss ich sagen, ich habe, als ich hier angefangen habe, noch 4 meiner Vorgänger in der Konferenz sitzen gehabt. Und so sehr ich die Kollegen einzeln schätze, das war schon hart. Also ich bin in der ersten Zeit, wenn ich mal einen Politiker gesehen habe oder einen Wirtschaftsboss, das erste, was sie mich gefragt haben, wie ist das, wenn man mit den eigenen Vorgängern da sitzt, für die also unvorstellbar, ein einziger Albtraum. Das war es für mich nicht, aber schon mühsam. Ja? Und ich werde der Zeit immer verbunden sein. Im Herzen, aber wenn es irgendeine Fortsetzung gibt, ohne Nachfolger oder Nachfolgerinnen zu nerven.
Wir sind ja beide jenseits des gesetzlichen Rentenalters.
Ja, damit sind wir doch sehr im Trend, oder?
Absolut. Also ich habe, als ich 60 wurde, gestehe ich, erst mal erfolglos darüber nachgedacht, was ich denn nach der gesetzlichen Rente machen könnte. Sie haben noch eine Vertragslaufzeit. Aber machen Sie sich Gedanken darüber, was kommt danach? Gibt es eine Planung für danach?
Also ich glaube, wenn du dich zu intensiv mit dieser Frage beschäftigst, dann bist du auch nicht mehr richtig dabei. Und in dieser Phase bin ich nicht. Insofern, da müssen wir vielleicht nochmal drüber reden in 2 Jahren, wenn dieser Vertrag ausläuft. Aber natürlich, unabhängig vom Alter, ich habe immer auch als Film laufen lassen, was würdest du machen, wenn du morgen aufhören würdest? Und, und was würdest du wahnsinnig vermissen und was weniger? Und ich glaube, dass es auch gut ist, dass man irgendwie nicht ins Leere fällt, völlig unvorbereitet, wenn man irgendwann irgendwo aufhört.
Franz Müntefering hat in unserer Sendung vor einiger Zeit...
Guter Typ, also der war auch in meiner Sendung, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber ich, das war so, Also es wird mir immer in Erinnerung bleiben, wie da die Fernsehzuschauer im Studio auf ihn zugingen und ihm nur eigentlich immer nur die Variante eines Satzes vortrugen, nämlich wenn es noch so Leute wie Sie gäbe. Ja, so ist mir Franz Müntefering jetzt immer in Erinnerung geblieben.
Der genauso eindrucksvoll war er bei uns auch und hat sich kritisch, zu Recht, finde ich, über den Begriff Ruhestand geäußert im Deutschen. Und dahinter steht ja etwas, was, wenn wir gleich über die Lage des Landes reden, müssen wir das als Gesellschaft nicht komplett neu bedenken, diese Transformation in die nächste Lebensphase nach der gesetzlichen Rente?
Naja, also das Renteneintrittsalter wird ja diskutiert. Es ist wie alles in diesem Land und wie bei jeder grundlegenden Reform kompliziert, weil es einfach Menschen gibt, die in Berufen arbeiten, wo man mit 65 nicht mehr kann. Und das zu ignorieren wäre ja auch Irrsinn. Aber dass wir im Prinzip länger arbeiten müssen, das wissen alle. Ich finde es nur so schade, wenn Menschen, die wirklich was können, dann gezwungen werden, aufzuhören. Und auf der anderen Seite habe ich vollstes Verständnis auch für jene, die sagen, ihr müsst aber auch den Jüngeren eine Chance geben.
Wir sind ja möglicherweise jetzt vor der entscheidenden Reformphase dieser Bundesregierung, vielleicht auch des Landes. Teilen Sie das Wort von Markus Söder von der letzten Patrone?
Also, jedenfalls ein starkes Bild, viel zitiert, also es hat funktioniert. Es muss sich dann an der Realität messen lassen, aber auch ich gehöre zu jenen, die, ohne das Wort zu benutzen, sagt, das Fatalste, was wir in der Politik jetzt erleben können, ist der sich immer weiter verbreitende Eindruck, dass die Parteien der Mitte, vielleicht auch sogar unser parlamentarisches System, wie wir das kennen, nicht in der Lage ist, die brennenden Probleme des Landes nicht nur nicht zu lösen, sondern anzupacken. Und das ist, was mir besonders Sorgen macht. Nicht nur, weil das Reformtempo langsam ist, weil die wirklich wichtigen Fragen, siehe die Renten jetzt, an eine Kommission delegiert werden. Das heißt, da ist schon wieder Abstand zu den Politikern, die es eigentlich dann entscheiden müssen, sondern weil das, was man auch ein guter Ansatz, schon im Vorhinein zerredet wird. Die, die es eigentlich umsetzen müssten, sich darüber zerstreiten. Und es gibt vieles in der augenblicklichen Situation, woran Politiker, auch wenn man wirklich kritisch eingestellt ist, nicht können. Ja, also die Auflösung der Westbindung, der Krieg im Iran, damit die steigenden Ölpreise. Dafür kann keine Regierung was oder nur sehr beschränkt was. Aber für das Erscheinungsbild, dafür können die Parteien sehr wohl etwas. Und das ist, was die Menschen unglaublich nervt.
Ganz simple Frage, aber ganz große Frage. Woran liegt das nach Ihrer Meinung?
Es liegt an der fehlenden Autorität einzelner Politiker, die ihren Laden einfach nicht in den Griff bekommen. Es liegt daran, dass doch sehr unterschiedliche Partner zusammengekommen sind. Das muss man auch sehen. Es liegt an der Angst, dass noch mehr Wähler abwandern könnten. Und dass, wenn man gewisse Prinzipien auf der einen oder auf der anderen Seite nicht hochhält, der Untergang droht. Übrigens etwas, was keine apokalyptische Beschreibung ist. In einem Land wie Italien sind alle klassischen Parteien verschwunden.
Es gibt ja durchaus auch Beispiele. Ich habe den Aufstieg von Macron erlebt in Frankreich,
Der Bewegung.
mit der Bewegung.
Ja.
Wenn man das ein paar Jahre dann weiter sieht, ein sehr charismatischer politischer Führer, den wir vielleicht in der Form nicht haben, aber gleichzeitig hat er das politische System, das Parteiensystem in Frankreich in den Ruin gebracht, weil er eben dafür gesorgt hat, dass viele andere Parteien kaum noch stattfinden.
Das stimmt, aber man muss sagen, dass einstmals große und mächtige Parteien wie die Sozialisten aus eigener Kraft viel dazu beigetragen haben. Ja? Das kann man nicht nur Macron zuschimmen. Allgemein, wir haben kürzlich in der Zeit geschrieben, wer regiert, verliert. Also es gibt kein demokratisches Land auf der Welt, wo derjenige, der gerade oder diejenige, die gerade an der Macht ist, nicht erheblich an Zustimmungswerten verloren hat. Gerade jetzt in diesem.
Aber warum ist das jetzt so?
Weil die Ungeduld groß ist, weil die Wähler und Wählerinnen, glaube ich, auch in Zeiten großer Unruhe und großer Transformation auch gerne einen Sündenbock suchen. Da ist die Politik natürlich besonders geeignet, was auch eine gefährliche Seite hat, nämlich wer will eigentlich in die Politik noch gehen? Mhm. Also das ist eine ganz zentrale Frage. Ich bin über jedem Politiker und jede Politikerin dankbar, der halbwegs in Ordnung ist und trotzdem in die Politik geht. Ja? Und das gilt auch für die kommunale Ebene.
Da, weil die Anreize zu gering, weil die Abschreckung zu hoch.
Naja, weil du dich deine Familie ruinierst, weil du und deine Familie den schlimmsten Beschimpfungen ausgesetzt sind, weil nie Ruhe ist, auch am Abend nicht, wenn andere Leute, die auch anstrengende Jobs haben, aber dann doch sagen, jetzt gucke ich in Ruhe Fußball bei der WM und dann sitzen die dann noch in irgendwelchen Gaststätten mit 24 Leuten, wenn es hochkommt. Also es ist die Ungeduld, es ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Es ist aber auch so, dass Politiker und Politikerinnen mit Charisma wirklich rar geworden sind. Und da ist die Sehnsucht zu groß. Ich weiß, wovon ich rede, weil in diesem Büro ja auch oft Helmut Schmidt saß, der da an der Wand zu sehen ist. Mhm. Wo ich auch hinkomme, ich höre wie so, mit so einem Seufzer, ja, wenn es jetzt noch einen Helmut Schmidt gäbe. Ja? Also es fehlt auch an Persönlichkeit, das ist ja nicht nur Herr Schmidt, also man muss sagen, egal wie man politisch dazu steht, auch Kohl war jemand, der für etwas stand, Willy Brandt. Ich glaube aber, dass sich auch heute noch Politiker und Politiker Respekt erwerben können, wenn die Menschen merken, da geht jemand ins Risiko, so wie es Schröder gemacht hat, der die Macht im Prinzip seiner Reformidee geopfert hat.
Ich habe ein Zitat von Gerhard Schröder dazu. Die unangenehmen Folgen der Reform spüren Sie sofort, die positiven Wirkungen erst in 3 bis 4 Jahren. Dadurch entsteht eine Lücke, in die demokratisch legitimierte Politik hineinfallen kann. Das ist wahrscheinlich ja ein Teil der Angst der jetzigen Partei.
Ja, auch Gerhard Schröder hat in vielem Recht gehabt.
Wir erleben ja gleichzeitig, dass die Menschen einerseits bewusst sind, dass wir Reformen brauchen und andererseits sich ja wenig beteiligen, sondern es gibt einen Rückzug in eine Art von privates Biedermeier. Die Menschen sind eigentlich in der Mehrheit zufrieden mit ihrer eigenen Situation. Müssten wir, dass die Forderung an die Politik ist das eine, aber leitet sich nicht auch eine Forderung ab an jeden Einzelnen?
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das schon neu ist, aber im Grunde genommen sind die Politikerinnen und Politiker auch Spiegel unserer eigenen Verfasstheit, also jener, die sie wählen. Ich bin milder als Sie, wenn Sie sagen, das ist so ein neues Biedermeier, in das die Menschen sich zurückziehen. Ich meine, das Tempo der Transformation des eigenen Berufslebens ist so unfassbar hoch. Dazu eine Krise nach der anderen, also die Auflösung aller Gewissheiten. Dass Menschen dann sagen, ich brauche aber auch mein kleines Stück heile Welt. Mhm. Das kann ich verstehen. Und ich erwische mich ja selber dabei, dass ich da sozusagen von Berufswegen alles verfolgen müsste und auch unglaublich viel liest und sieht und hört. Aber nachts, 22 Uhr, die Tagesthemen, die ich mir früher immer angeschaut habe, das tue ich nur noch selten, weil ich will mit diesen Bildern und mit den Gedanken nicht ins Bett gehen. Mhm. Mir geht es schon so. Überlegen Sie mal, wie Leute, die damit nicht von Berufswegen zu tun haben, wie es denen damit geht, mit diesen Nachrichten.
Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch von aller Unbill abgeschirmt werden. Also ein Beispiel, die starken Anstiege beim Benzinpreis. da kam natürlich sofort die Forderung, ja, aber da muss geholfen werden, das muss ausgeglichen werden. Also ich will noch mal einen, Klingbeil hat ja in seiner großen Reformrede sehr deutlich gesagt, wir können nicht jede Krise und jedes Problem mit noch mehr Geld beantworten.
Hat er recht?
Hat er recht und kurz danach hat dann seine Partei...
Hat er recht? Vielleicht muss man dazu übergehen, gezielter zu helfen. Also ich glaube, dass es Menschen gibt, für die die explosionsartige Entwicklung der Benzinpreise auch wirklich was existenziell Bedrohendes hat. Ich kenne selber Menschen, die sagen, wie soll ich mir das leisten? Und die haben, erwarten zu Recht eine Hilfe. So wie ich glaube, dass die allermeisten Menschen in Deutschland dafür sind, dass es Bürgergeld, dass es Sozialhilfe gibt, aber eben wirklich nur für die, die es bitter nötig haben. Und auch das gehört vielleicht zu einem großen Reformprojekt, weniger Gießkanne, sondern gezielte Hilfen und gezielte Unterstützung. Und vor allen Dingen Maßnahmen, die nicht das Gerechtigkeitsgefühl der Menschen beleidigen.
Schauen wir nochmal auf die Parteien. Wir erleben ja jetzt, dass die beiden regierenden Parteien, wie auch Regierungen vorher, einerseits problembewusst sind, dass wir reformieren müssen, andererseits aber immer noch sehr stark an ihrer eigenen Programmatik festhalten. Geht es uns, mal ganz zynisch gefragt, noch nicht schlecht genug?
Ich höre das öfter, auch von Wirtschaftsbossen, es muss noch alles viel schlimmer werden, damit wir endlich reformieren. Wahrscheinlich stimmt das, aber auf der anderen Seite so ein Narrativ, das viele Journalistinnen und Journalisten auch bedienen, ja, dass es immer nur schlechter wird und dass da nur geistig minder Bemittelte unsere Geschicke lenken in der Politik, auf so einer Haltung wächst nichts Gutes, gar nichts.
Das meinte ich aber auch nicht, sondern also auf der Suche nach dem Kickstart für die regierenden Parteien.
Naja, also nochmal, das Interessante ist ja, und wenn Sie so wollen, das was einen so beunruhigt, dass ich durchaus den Eindruck habe, dass sowohl Friedrich Merz als auch Lars Klingbeil wissen um den Zustand des Landes. Die haben auch den Schuss gehört. Und trotzdem ist es für sie so schwierig, das Erkannte umzusetzen, und zwar in den eigenen Parteien. Und sie hegen gegenseitig auch Misstrauen, dass die jeweils andere Seite das nicht mitmacht. Das ist das Vertragte. Dazu kommen dann noch persönliche Faktoren, dass Friedrich Merz, der um sein Amt nicht zu beneiden ist, zum jetzigen Zeitpunkt, es leider nicht geschafft hat bis heute, eine Beziehung zum Menschen aufzubauen. Also es ist keine Wärme und kein richtiges Vertrauen gewachsen. Und das in Zeiten, in denen den Menschen besonders viel abverlangt werden soll, schon eine angsterregende Kombination.
Da höre ich raus, dass im Grunde das Vertrauen und auch die Glaubwürdigkeit in die handelnden Politiker fast noch wichtiger ist als vielleicht Charisma.
Jedenfalls, naja, Vertrauen hängt ja so oft an Charisma, wenn man sich von der Vorstellung frei macht, dass Charisma immer positiv ist. Es gibt auch Schufte, die sehr viel Charisma haben. Aber die Sehnsucht nach charismatischen Menschen halte ich nicht für regressiv oder infantil, sondern in solchen Momenten für besonders wichtig, dass es Menschen gibt, die dieser Sehnsucht auch entgegenkommen und entsprechen und nicht eben Rattenfänger sind.
Wir sind ja nach 1945 als Land, als System stabilisierend entwickelt worden, aufgestellt worden. Maximal stabil sollte die Bundesrepublik sein. Ist das jetzt eine Situation, in der wir darüber nachdenken müssen, ob wir uns in dieser Stabilität gefangen haben, also im Föderalismus, in den langsamen Prozessen, in den unendlichen Checks and Balances, in den Zergliederungen des Systems, müssten wir darüber nachdenken?
Ja, also das stimmt auch ein Wort von Friedrich Merz, der gesagt hat, wir leben in einer blockierten Republik. Es ist unglaublich schwer, etwas zu verändern. Es ist alles entstanden aus einer guten Absicht und paralysiert trotzdem das Land. Ich möchte Ihnen aber von einer persönlichen Erfahrung berichten, die ich gerade gemacht habe. Wir haben seit vielen Jahren ein Zeitleserparlament, wo wir die Menschen einladen, von denen wir leben. Die kommen auch von überall angereist und dann stellen wir ihnen unsere Projekte vor und stellen auch Dinge zur Abstimmung, erklären, wie wir arbeiten. Und da haben wir neuerdings Fragen, geben wir vorher raus, unter anderem, wie sie ihre persönliche Lage einschätzen. Und da war interessant, 2/3 positiv. Das ist auch nichts Neues. Bislang war es dann immer so, wenn sie dann die allgemeine Lage beurteilen sollen, sagen sie ganz schlecht. Aber jetzt in den letzten beiden In den letzten beiden Leserparlamenten haben wir festgestellt, dass sie nicht nur ihre Lage als gut einschätzen, sondern auch optimistisch in die Zukunft des Landes blicken. Und auch darin sehe ich eine Chance. Ich glaube, dass es nicht bei allen jetzt so zu erklären ist, dass sie die Realität nicht wahrnehmen wollen und sozusagen sich flüchten in die Vorstellung eines Deutschland, das es nicht mehr gibt. Sondern da ist auch was abzuholen. Ja. Ich glaube, die Menschen wissen, dass sich was verändern muss. Sie wollen nur das Gefühl dafür haben, dass die Veränderung, dass das Konzept Hand und Fuß hat, dass Menschen, Politiker dafür was riskieren, dass es eine konzertierte Aktion ist und dass nicht nur die einen zur Kasse gebeten werden und die anderen nicht. Das meinte ich vorhin mit nicht das Gerechtigkeitsgefühl der Menschen beleidigen.
Ja. Gleichzeitig die Bremse, die man ja in vielen Umfragen, das Politbarometer beispielsweise hat ja eine ähnliche Analyse, wobei da die Einschätzung der Gesamtlage kritischer
Man
ist.
kann auch sagen, das
Ja.
war jetzt ein Spezifikum unserer Leserschaft, aber so ein bisschen kann man daraus doch ziehen. Das sind ja auch Menschen, die in diesem Land leben.
Ja. Sie sagen ja an vielen Stellen, wir brauchen Zutrauen, wir brauchen Zuversicht.
Ja, nicht in so einem, wie gesagt, nicht so in so einem blöden, naiven Sinne. Ja? Ich sage auch nicht, wir brauchen Optimismus, weil Optimismus muss auf keiner realen Erfahrung beruhen. Und auch nicht auf Hoffnung. Zuversicht gründet ja darauf, dass es auch einen Teil gibt, den man vielleicht schon erfahren hat. Dass man sei es, dass die Vorfahren einem das gesagt haben oder dass man es im eigenen Leben schon erfahren hat, dass sich Dinge auch verändern können, auch zum Guten, dass man Dinge lösen kann. Und dass es nicht nur eine Spirale nach unten gibt. Deshalb, ich glaube, dass die Zuversicht die bessere Motivation ist, Veränderungen auszuhalten und vor allen Dingen etwas aufzubauen.
Und möglicherweise auch Belastungen auszuhalten, denn
Absolut, das kommt noch dazu. Also es gibt wirklich viele Menschen, nicht alle, siehe vorhin die Umfragen, die leiden so stark darunter, dass sie dann. Und das ist nicht als Alibi gemeint, um nichts zu tun. Die gar nicht sagen, ich weiß gar nicht, wozu ich noch Kinder in die Welt setzen soll. Das ist der schlimmste Satz, den man sagen kann.
wenn wir über die Landesgrenze schauen, sehen wir ja beispielsweise in Großbritannien, in Frankreich ähnlich schlechte Zustimmungswerte für die Regierenden, ähnliche Unzufriedenheit, ähnliche Sorgen um den Zustand der Wirtschaft. Leiten Sie daraus auch ab eine Analyse, dass wir gerade ein Phänomen erleben, europäischer Wohlstandsgesellschaften, die aber im Niedergang sind, im Vergleich weltweit. Also, und ist das eine Herausforderung, mit der wir uns dann, sei es jetzt mit Zuvertrauen und Zuversicht, stellen müssen? Also kann es sein, dass wir gerade uns darauf einstellen müssen, als Nation, wie auch unsere Nachbarn, dass es uns weniger gut gehen wird, als wir das bisher gewohnt sind.
Sie meinen so wie die Inkas, die auch untergegangen sind, um ein
Nicht
berühmtes
Untergang,
Beispiel
nein,
von Frau
nein, aber.
Merkel, um die Jahrtausendwende zu zitieren, dass unsere Gesellschaft manchmal Anflüge von Dekadenz zeigen. Ja? Davon bin ich überzeugt, das stimmt. Ja? Aber auch da ändert sich was. Denken Sie nur daran, wie sehr die Zustimmung gewachsen ist zur Landesverteidigung durch schwere Krise, durch eine reale Bedrohung. Wie anders heute Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr angesehen und angesprochen werden. Habe ich selber erlebt im Zug, wie sich Menschen bedankt haben, dass da Leute sowas machen. Das ist doch toll.
Aber das ist ja in gewisser Weise auch der Schlüssel, es muss uns noch schlechter gehen. Also jetzt geht es uns sicherheitspolitisch viel schlechter.
Ich glaube, dass die meisten und eben nicht naiv und schönfärberisch sind und sagen, wir müssen alles verändern, nur uns selbst nicht, ja, oder bloß nicht meine Branche, sondern dass doch relativ viele wissen, wie es um das Land steht. Auf der anderen Seite leugne ich auch nicht die Realitäten, die es gibt, dass es Menschen gibt, die sagen, ich habe gar keinen großen Grund, mich noch anzustrengen. Zum einen, wir leben in einer relativ alten Gesellschaft, wo man sagt, warum soll ich mich jetzt anstrengen für etwas, was in 20, 30 Jahren erst sichtbar wird, da bin ich gar nicht mehr da. Und es gibt doch dadurch, dass es relativ wenig junge Menschen gibt, auch viele, die was erben. Und das reicht dann zusammen mit einer nicht so anstrengenden Tätigkeit, um das eigene Leben noch zu fristen. Aber auf die setze ich jetzt nicht so sehr. Schauen Sie, ich habe das auch nicht zum ersten Mal gesagt, aber es ist mir so wichtig, ich bin ja im Alter von 11 Jahren erst nach Deutschland gekommen, nachdem ich immer frühen Kindheit hier schon mal war. Und meine Vorstellung von diesem Land war immer, ich komme, also hier ist es nicht so warm und die Menschen sind auch verschlossener und es gibt auch nicht so tolles Essen wie in Italien, allemal nicht in den 70er Jahren, aber ich komme in das Land der Tüchtigen. Ich komme in das Land der pünktlichen Züge, in das Land, wo alles funktioniert. Das, ein bisschen mehr von dieser Tüchtigkeit, ja, würde man sich heute wünschen, dass der Beweis erbracht hat, dass Leute einfach sagen, wir geben uns damit nicht zufrieden, wir arbeiten so lange und so intensiv, bis ein Missstand behoben wird, bis etwas wieder funktioniert und nicht einen Fatalismus oder eine Griesgrämigkeit an den Tag legt, die man eigentlich diesem Land so nicht zugetraut hätte.
Sie haben die Zeit in ihrer Zeit von einer Auflage von rund 450.000 auf über 600.000 gebracht. In Ihrem letzten Interviewbuch haben Sie einem der Gäste, nämlich dem Chef der Telekom, eine Frage gestellt, die möchte ich Ihnen auch stellen. Sie haben nämlich gesagt, glauben Sie, dass große Karrieren auch das Ergebnis eines Defizits sind, das man im Leben kompensiert?
Also, zunächst mal zu einem Erfolg, das ist so eine Floskel, die alle benutzen, aber die stimmt wirklich. Das ist nicht mein Verdienst, das ist das Verdienst von vielen Menschen. Ich stand dem nicht im Wege, sagen wir mal so. Aber gerade in den letzten Jahren, das waren so viele daran beteiligt, waren auch von der Online-Seite, im Verlag und in der Redaktion sowieso. Aber was ich zu den Karrieren gesagt habe und was Tim Höttges, wenn ich mich richtig erinnere, ja bejaht hat, ich glaube, dass du schon irgendwie, meine ich natürlich auch mich, schon einen kleinen Knall haben musst, wenn du dich so reinkniest in den Beruf, wie viele das an Führungspositionen tun, ich auch. Und oft ist es der Erfahrung der eigenen Ohnmacht etwas entgegenzusetzen, nämlich das wahrgenommen werden und alles zu tun, damit man in dieses furchtbare Gefühl nicht mehr zurückfällt.
Und bleiben Sie dieser Sisyphus?
Irgendwann hoffe ich, dass dazu dann man auch innerlich reift, nicht ein kleines Kind bleibt, sondern irgendwann mal auch das kleine Kind, das nach Vergeltung schreit, beruhigen kann und sagen kann, jetzt ist genug. Es gibt auch andere Dinge im Leben, die vielleicht sogar nachhaltiger glücklich machen. Ich war mal bei einem Geburtstagsfeier eines sehr berühmten Menschen und zu später Stunde sah man diesen berühmten Menschen zusammen mit einem anderen berühmten Menschen, einem der damals berühmtesten Manager des Landes, torkelnd so den Gang entlang schreiten und dann haben die gesungen, wer hat so viel Geld, wer, Sie kennen dieses Lied, ja? Mhm. Und dann kam da mal, wir haben's. Und ich war wirklich so, weil ich war noch ziemlich jung und habe die in gewisser Weise auch bewundert, habe dann meinen Vater angerufen, habe ihm das erzählt und der sagte dann wirklich, was war das? Er sagte, oft haben Menschen, die so einen Erfolg haben und alles auf den Beruf projiziert haben, nie die Zeit gehabt, innerlich zu reifen. Das waren jedenfalls wirklich kleine Kinder.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke.
Das war Phoenix persönlich mit dem Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit, Giovanni Di Lorenzo. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.